Du hast absolut recht, da muss man mit offenen Augen schauen, dass diese Frauen nicht Opfer werden von etwas, ne?
Denn genau, ich kann ja auch im Mutterschutz und in der Elternzeit berufsunfähig werden.
Also das hat mir jetzt gerade wirklich ein bisschen die Augen geöffnet, weil du hast damit mir jetzt eine Verantwortung übertragen, in die Welt mit damit offenen Augen zu gehen. Und das finde ich richtig gut.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Heute habe ich mal wieder ein Thema mitgebracht, das mir gerade in der Interaktion mit einer Klientin aufgefallen ist. Die besagte Klientin ist schwanger und geht in den nächsten Wochen in den Mutterschutz. Und sie hat jetzt online mit mir einen Termin vereinbart, um mal drüber zu gucken, welche Versicherungen, hat sie gesagt, sie nicht mehr braucht oder sie vielleicht stilllegen möchte für den Zeitraum der Elternzeit, weil sie da ja einfach weniger verdient. Was wäre denn als Mutter dein erster Gedanke zu dem Thema Versicherung in der Elternzeit?
Mein erster Gedanke ist, also erstmal wie zahlen, ne? Also man kriegt natürlich ein bisschen Geld. Die Frage ist, was habe ich vorher gehabt? Will ich das? Brauche ich das alles? Und wie zahle ich es, wenn es viel war? Also wenn ich teure Versicherungen hatte und das vielleicht jetzt nicht mehr so gut stemmen kann. Fällt mir natürlich als Ärztin mein Partner ein. Nicht jeder hat das Glück, einen zu haben oder einen zu haben, der genug hat für beide sozusagen über einen gewissen Zeitraum. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
Ja, sehr gut. Bei ihr war auch der Gedanke, dass die Versicherung, die sie nicht mehr braucht oder eher sich nicht mehr leisten kann, sie vielleicht stilllegt oder kündigt und später wieder aufgreift. Und da ging es ihr konkret um die Berufsunfähigkeitsversicherung und um das Thema Altersvorsorge. Das sind ja eher so die Sachen, wo man viel zahlt. Und dann wollte sie natürlich noch wissen, welche Versicherungen sie braucht, wenn das Kind jetzt da ist. Da habe ich ihr natürlich unsere Folge zu den Kinderversicherungen ans Herz gelegt. Die will sie sich jetzt mal anhören. Das heißt, wir haben im Gespräch tatsächlich drüber gesprochen, was mit ihren Versicherungen passiert und das Kind außen vor gelassen. Mhm. Also ja, wie du schon gesagt hast, Berufsunfähigkeitsversicherungen und auch Altersvorsorge, diese teuren Sachen sind natürlich Fixkosten. Also das verstehe ich total, dass da vielleicht dann auch irgendwann das Geld fehlt. Und ich fand es einfach wichtig, da jetzt auch nochmal mit einer großen Reichweite drüber zu sprechen, weil das, glaube ich, so eine landläufige Meinung ist, die Frau verdient dann weniger und hat dann weniger Geld und dann muss man da mal schauen, wo es ist. Und es ist eigentlich eins meiner Herzensthemen, da so ein bisschen den Finger drauf zu legen und zu sagen, ist das wirklich so oder ist das nur so, weil wir das schon immer dachten und was sind denn da eigentlich wirklich die Hintergründe? Ich würde mit der Berufsunfähigkeitsversicherung anfangen wollen. Also der Gedanke meiner Klientin war, dass sie ja nicht berufsunfähig werden kann in der Zeit, weil sie ist ja in Elternzeit und arbeitet nicht, also kann da nichts passieren. Also kann sie die gerne stilllegen für die Zeit. Also sie wollte für die Zeit nicht zahlen und sie danach wieder aufnehmen. Was sagst du dazu?
Also zuerst mal habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob man so eine Versicherung einfach stilllegen kann, weil ich glaube, die rechnen ja grundsätzlich schon damit, dass Beiträge immer kommen. Also wenn die so ihre Berechnungen machen mit Risikobewertung, wie oft passieren denn Fälle, dann rechnen die ja nicht damit, dass so eine Frau dreimal ausfällt vielleicht in ihrem Leben oder auch nullmal. Also so würde ja eine Frau dann auch automatisch vielleicht wieder steigen im Beitrag. Boah, da kommen ganz schön viele Gedanken. Also ich glaube, das kann man gar nicht. Also das ist jetzt so mein Gefühl, ich weiß es aber nicht. Das kann man gar nicht so einfach stilllegen, oder?
Doch, kann man. Also einfach ist relativ. Man kann die Versicherung stilllegen, wenn sie schon eine gewisse Zeit läuft. Also wenn ich die gerade angefangen habe, seit 3-4 Monaten und will sie dann stilllegen, erstmal dann nicht, dann würde die quasi rückabgewickelt werden. Wenn die Versicherung aber schon länger läuft, kann ich sie stilllegen. Das bedeutet dann, dass ich keine Beiträge zahle für einen gewissen Zeitraum, der auch vorher definiert sein muss. Das können jetzt nicht 7 Jahre sein, sondern eher so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann habe ich in der Zeit keinen Versicherungsschutz und es kann hinten raus passieren, dass der Gesamtversicherungsschutz geringer wird. Also ich habe vielleicht 1.500 Euro Rente abgesichert und dadurch, dass ich jetzt ein Jahr nicht zahle, ist es dann weniger,
aber
quasi hinten raus.
Dann würde ich das nicht machen, weil also im Mutterschutz einem ja auch ganz viel passieren kann. Also gerade so diese psychologischen Sachen, über die wir zuletzt auch gesprochen haben. Ich stelle mir vor, ich entwickle eine Depression. Also es ist absolut nicht abwegig. Was passiert denn dann hinten raus, wenn mein Mutterschutz zu Ende ist? Dann brauche ich doch die BU, oder nicht?
Ja, genau. Also das ist der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde. Denn genau, ich kann ja auch im Mutterschutz und in der Elternzeit berufsunfähig werden. Also nur weil ich gerade keiner bezahlten Erwerbsarbeit nachgehe, heißt das ja nicht, dass ich eine Wochenbettdepression bekomme oder körperliche Beeinträchtigungen habe oder eine Krebserkrankung bekommen kann. Und genau, also dann bekomme ich zwar während der Elternzeitgeld weiterhin das Elterngeld, aber was passiert danach, wenn ich eigentlich wieder in meinen Beruf einsteigen würde und das eben nicht kann? So, dann würde die Berufsunfähigkeitsversicherung nämlich gar nicht zahlen, weil der Punkt, also weil ja die Krankheit eingetreten ist in der Zeit, wo die Versicherung stillgelegt war. Das heißt, es besteht kein Versicherungsschutz. Das heißt, ich würde hinten raus nichts bekommen.
Nicht machen, liebe Mamas. Gott, da kriege ich gleich ein Herzrasen.
Ja, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Also da einfach nochmal drüber zu sprechen, was bedeutet das? Also ja, es ist ein monetärer Gedanke. So, ich brauche die Berufsunfähigkeitsrente in dem Moment vielleicht nicht, aber ich bräuchte sie hinten raus, weil sonst bin ich wieder bei Bürgergeld und Krankengeld in einer gewissen Weise und noch mehr finanzieller Abhängigkeit. Also ja, nicht ratsam. Was ist denn mit den Beiträgen für die Altersvorsorge? Was denkst du dazu?
Also ich würde die halt super wichtigerweise weiterzahlen, aber das weiß ich auch erst so richtig seit den beiden Folgen, die wir mit unseren beiden Gesprächspartnern hatten, mit Heike Ingwersen-Hermann zum Beispiel. Das war eine super Folge zu dem Thema, wo einem einfach auch bewusst wird, man kann ja auch noch mal irgendwann im Leben aus irgendeinem Grund keinen Partner haben. Und dann habe ich halt viel weniger Absicherung im Alter. Also Frauen sind ja auch von Altersarmut viel stärker betroffen als Männer. Würde ich also auch sehen, dass ich das irgendwie abfedere. Und wenn da vielleicht wirklich kein Mann ist oder der Mann nicht kann, dann könnte man ja auch mal andere Familienmitglieder fragen, wie die eigenen Eltern zum Beispiel, ob die das in der Zeit nicht stemmen können für einen. Und ich glaube, das wäre schon auch wichtig, dass man das lässt.
Ja, sehe ich genauso. Da gibt es aber auch noch mal 2 Facetten. Also das eine ist auch da, dass ich die Beiträge tatsächlich auch problemlos pausieren kann. Das ist auch das, was ich oft höre. Das kann ich ja pausieren. Da habe ich ja keine Nachteile. Also vielleicht hinten raus ein paar Euro weniger gespart. Aber ich habe jetzt nicht die direkten Auswirkungen wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Theoretisch ist das richtig. Ich kann das pausieren und steige dann nach einem halben Jahr, einem Jahr wieder ein. Also das ist möglich. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge würde ich das tatsächlich auch machen. Denn die betriebliche Altersvorsorge beruht ja darauf, oder die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge beruhen darauf, dass ich einen Zuschuss vom Arbeitgeber bekomme und dass ich Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge spare. In der Elternzeit habe ich ja aber keinen Arbeitgeberzuschuss, weil ich kein Geld vom Arbeitgeber bekomme und dementsprechend auch keine Vorteile hinsichtlich Steuern oder Sozialversicherung. Das heißt, da fallen die Vorteile weg, mal kurz gesprochen. Das heißt, die würde ich tatsächlich pausieren. Und das ist einfach gesprochen. Das heißt, da steckt natürlich noch mehr hinter. Aber aufgrund anderer Themen habe ich gedacht, wir machen auch noch mal eine Folge zur betrieblichen Altersvorsorge. Da stecken nämlich auch eine Menge Ösen, Kanten, Ecken drin, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Deswegen hier die kurze Erklärung. Die würde ich also pausieren. Alles, was private Verträge sind, also Riester, eine Basisversorgung oder insgesamt die private Altersversorgung, da würde ich auch davon abraten, die Beiträge zu reduzieren oder stillzulegen. Und ganz im Gegenteil, im Prinzip, wie du es auch schon gesagt hast, ich würde eher die Beiträge noch erhöhen. Denn wir sind nämlich wie du es gesagt hast, beim Gender Care Gap, also den monetären Auswirkungen, die das hat, wenn jetzt die Frau, und die ist es ja einfach in der Regel, also der Vollständigkeit halber kann das natürlich auch andersrum sein, es kann der Mann sein und die Frau geht arbeiten, in der Regel und in den allen Wahrscheinlichkeiten ist es aber eher die Frau, deswegen verwenden wir hier eher die weibliche Variante.
Und wie ich schon mal sagte, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche, wie ich schon mal sagte, gilt das oft auch für gleichgeschlechtliche Paare, aber dazu wollten wir mal eine Sondersendung machen. Haben wir noch nicht geplant, kommt aber.
Ist ja auch wie immer, wenn der Schuh passt, soll sich die Person ihn anziehen, wenn nicht, einfach drüber weggehen.
Aber der Vollständigkeit halber.
Genau, das stimmt. So, also nehmen wir an, die Frau arbeitet jetzt 2 Jahre nicht, also man macht Mutterschutz, geht in Elternzeit, bekommt Elterngeld für 2 Jahre und fängt nach den 2 Jahren wieder an zu arbeiten, dann bekommt sie für insgesamt 3 Jahre Rentenpunkte. Und zwar genau einen Rentenpunkt pro Jahr. Das bedeutet, es wird angerechnet, als hätte sie pro Monat 3.779 Euro brutto verdient. Das ist quasi das Äquivalent für diesen einen Rentenpunkt. Also jemand, der die 3.779 Euro pro Monat verdient und das für ein Jahr bekommt, einen Rentenpunkt für dieses eine Jahr. Und das wird den Müttern auch angerechnet, also jeder Mutter unabhängig davon, was sie vorher verdient hat. Wenn sie innerhalb dieser 3 Jahre arbeiten geht, also angenommen, sie bleibt nicht 2 Jahre zu Hause, sondern sie bleibt nur ein Jahr zu Hause, arbeitet dann wieder 2 Jahre, dann bekommt sie diesen einen Rentenpunkt zusätzlich zu dem, was sie selbst erarbeitet. Diese Rentenpunkte bekommt man nicht automatisch, sondern man muss sie bei der Rentenversicherung beantragen. Wir packen euch den Link zur Infoseite der Rentenversicherung, wo ihr auch die entsprechenden Vordrucke findet, in die Shownotes. Das ist nämlich gar nicht so ohne, also das ganze Thema Bürokratie und Rentenversicherung. Also findet ihr in den Shownotes, ist also nicht automatisch drin, auf jeden Fall beantragen. Diese Rentenpunkte sind wichtig, weil sich danach quasi später die monatliche Altersrente berechnet. Also es geht dann um die Rentenpunkte, die man während seines Lebens gesammelt hat. Wenn man nämlich zum Beispiel weniger als diese 3.779 Euro verdient, bekommt man weniger als einen Rentenpunkt. Wenn man mehr verdient, bekommt man mehr. Maximal sind aber 2 Rentenpunkte drin. Also wenn jetzt jemand 15.000 Euro pro Monat verdient, bekommt der nicht 5 Rentenpunkte pro Jahr, sondern maximal 2. Diese neue Regelung finde ich gut. Das war früher anders. Das klingt erstmal gut und ist es auch. Also ich bekomme einen Rentenpunkt, wenn ich nicht arbeite. Und wenn ich arbeiten gehe, bekomme ich quasi zusätzlich noch Rentenpunkte. Aber das betrifft halt nur die ersten 3 Lebensjahre des Kindes. Also wenn ich 2 Kinder bekomme, sind 6 Jahre. Aber was passiert danach? Danach arbeiten auch wieder in der Regel die Mütter weiterhin in Teilzeit. Das heißt, die verdienen für 18 Jahre oder wie lange auch immer sie in Teilzeit arbeiten, pro Jahr weniger Rentenpunkte, als wenn sie jetzt in Vollzeit arbeiten würden, was sie wahrscheinlich tun würden, wenn sie keine Kinder hätten. Das heißt, da kommt auf jeden Fall im Alter eine riesengroße Lücke auf sie zu, die sie irgendwie schließen müssen. Und hier setzt dann meine Idee mit der Erhöhung der eigenen Altersvorsorge an. Also wenn ich aus der staatlichen Rente weniger bekomme, dann sollten meine eigenen Verträge, die ich habe, quasi höher bespart werden. Und dieser zusätzliche Beitrag sollte meines Erachtens direkt oder auch indirekt vom Hauptverdiener getragen werden.
Ja, der Hauptverdiener der Familie, also das ist dann meistens der erstgeborene Sohn.
Ja, also ab 3. Nee, das ist dann natürlich schon der Mann, also ich habe es Hauptverdiener genannt, um es auch wieder ein bisschen genderneutral zu machen. Aber ja, der Gedanke dahinter ist, dass der natürlich davon profitiert, dass jemand zu Hause ist und sich um Haushalt und um die Kinder kümmert, während der Mann weiter zur Arbeit geht und Karriere machen kann.
Wir nennen es Hauptverdienende, die hauptverdienende Person.
Die hauptverdienende Person, die einfach weiter Karriere machen kann etc., während die andere Person zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert,
ja,
und das buchstäblich aber auch für die Rente einfach nicht bezahlt wird. Also es ist einfach eine nicht bezahlte Arbeit. Und da ist es doch dann nur fair, wenn der Hauptverdiener, der ja keine Nachteile hat, der Person, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, diese Nachteile ausgleicht. So, und dann die Versorgung und auch irgendwie indirekt eine Bezahlung übernimmt. Also nicht, dass man sich vielleicht gegenseitig ein Gehalt auszahlt, das auch nicht, aber dass man halt gegenseitig sich umeinander kümmert. Der eine halt eher, was das Thema Care-Arbeit angeht, die leider immer noch nicht bezahlt wird, und der andere, was das monetäre Thema angeht, weil da einfach dann eine andere Ebene vorhanden ist. So, schließlich sind ja auch die Kinder, also schließlich hat ja auch der Mann was davon, wenn der Haushalt und die Kinder versorgt sind. Also es ist ja jetzt nicht so, als wären das nur die Kinder der Frau, wie es oft leider in der Gesellschaft immer noch dargestellt wird. So, die Frau hat Kinder bekommen und jetzt musst du dich doch darum kümmern. Und wenn der Vater das dann macht, dann ist das mal sehr nett und total toll und wird gefeiert. Aber es sind halt 50-50, die Kinder beider Partner. So. Wenn ich das vorschlage, dass das so gemacht wird, dass der Hauptverdiener mehr zahlt, höre ich oft das Argument der Gleichbehandlung. So, und das soll dann gleichbedeutend sein mit Gleichberechtigung. Also wie im Prinzip vor Kindern. Jeder der beiden Partner trägt vielleicht einen gleichen Anteil zur Miete, zur Lebenshaltung etc.
Ja, das teilt sich das alles gleich.
Genau. Und ich muss gestehen, ich habe das selbst auch lange gedacht. Also schon auch noch mit meiner ersten Tochter habe ich gedacht, ja, das ist aber ja nicht fair, wenn er jetzt auf einmal, wenn mein Mann jetzt mehr zur Miete zahlen muss etc.
Und ich bin zu Hause auch noch. Ich habe es ja so gut zu Hause. Ich kann mir zu Hause schön immer Cocktails und ne, so ist es ja nicht, wenn wir ehrlich sind.
Das auch. Ich habe noch studiert nebenbei. So, also klar, ich habe als Mutter in der Elternzeit weniger Geld, aber die Ausgaben sind gleich geblieben oder sogar noch gestiegen, weil Kinder sind halt einfach teuer und dann kauft halt in der Regel die Mutter, die zu Hause ist, Windeln und Kleidung und bla. Also das heißt, höhere Ausgaben, weniger Einnahmen soll aber irgendwie gleich bleiben. So, und das habe ich dann irgendwann gesehen, ist halt schlicht einfach falsch. Also eine Gleichbehandlung führt ja in solchen Beziehungen nicht zu Gleichberechtigung. Also es ist ja nicht gleichberechtigt, wenn der eine viel verdient und dann irgendwie viel mehr für sich hat und der andere da am Ende rumkrebst und
knappst. Kennst du dieses Sinnbild? Das ist ein Comiczeichnung von verschieden großen Kindern, die versuchen zum Fußballspiel über einen Zaun hinweg zu gucken. Und man gibt jedem Kind eine Kiste, was gleich wäre, völlig gleich, aber die sind dann alle noch nicht gleich groß, manche können immer noch nicht über den Zaun gucken. Und einer steht halt voll weit über den Zaun über, völlig unnötig. Wenn man aber fair wäre, würde man die Kisten so aufteilen, dass einfach jeder ungefähr gleich hoch ist und damit gut über den Zaun schauen kann. Das ist ein gutes Sinnbild dafür.
Ja, das kann man ja auf viele Dinge anwenden, ob es jetzt schulische Leistungen sind wie Förderchen. Ja, das ist immer, also das ist auch mein Bild, was ich im Kopf habe, wenn es darum geht, dass Gleichbehandlung nicht Gleichberechtigung ist.
Ja, ja.
So, also zu sagen, ist es gleichberechtigt, wenn jetzt die Frau auch die schweren Wasserkisten tragen muss? So, nein, ist es nicht. Das ist dann nur Gleichbehandlung. Du versuchst alle gleich zu behandeln, aber es hat mit Gleichberechtigung einfach nichts zu tun, weil dann erkennst du an, was die Stärken und Schwächen der jeweiligen Person sind. Und der kleinste, ich glaube, bei dem Bild, was ich im Kopf habe, ist sogar die kleinste Person da, sitzt im Rollstuhl. So, ja, auch wenn du dem eine Kiste gibst, dann kommt der erstmal nicht auf die Kiste. Und wie kann er mit der kleinen Kiste immer noch nicht drüber gucken?
Ich kenne das mit dem Rollstuhl nicht. Ich habe da noch ein anderes Sinnbild, aber wir müssen jetzt nicht alle Sinnbilder auspacken.
Es ist, glaube ich, das gleiche Bild quasi, nur dass, also die drei Kinder, bei dir sind es drei Kinder, die stehen, bei mir sind es zwei Kinder, die stehen und eins sitzt im Rollstuhl.
Okay.
Um das Thema Inklusion, was da dann irgendwie auch nochmal mit reinspielt.
Ja.
Ja, genau, also dieses Thema Gleichberechtigung, Gleichbehandlung funktioniert halt nur, wenn sich wirklich beide Partner gleichberechtigt um die Kinder kümmern. Also beide reduzieren ihre Arbeitszeit, beide kümmern sich um die Kinder, dann funktioniert das weiterhin. Wobei das natürlich dann auch wieder impliziert, dass vielleicht auch beide gleich viel verdienen, wenn ich natürlich eine Person habe, die, falls gerade mein Thema ist, Erzieher oder Erzieherin ist und einfach viel weniger verdient als jemand, der in der Bank arbeitet, obwohl meines Erachtens die Tätigkeit der Erzieher wichtiger ist. So, also wenn da einfach noch ein Gender Pay Gap
beim nächsten Gap, genau,
entsteht, so, dann kann das auch nicht mehr oder schon, dann kann das auch wieder nicht mehr funktionieren. So, aber in den meisten Familien ist das ja nicht der Fall. Das heißt, es bleibt eine Person länger zu Hause, geht in Teilzeit, während die andere Person weiter Karriere macht. Und dann haben wir einfach die Situation einer finanziellen Abhängigkeit. Weil natürlich, auch wenn ich es nicht will, bin ich dann als Person, die zu Hause bleibt, finanziell abhängig. So, weil ich eben alle Kosten allein gar nicht mehr tragen kann. So, das ist per se auch nicht schlimm, dass es eine finanzielle Abhängigkeit gibt für eine gewisse Zeit. Es muss halt einfach besprochen werden und eine Lösung gefunden werden.
Dazu habe ich eine spannende Frage aus der Community bekommen, die ich aber gerne in einem eigenen Podcast stellen will. Auch zu diesem Fallenlassen in die Abhängigkeit als Frau. Aber dazu kommen wir später.
Ja, also in Summe glaube ich, dass ein großer Teil der Lösung, um wirklich wieder Gleichberechtigung in der Beziehung herzustellen, ist, dass der Hauptverdiener auch einen größeren Anteil der Kosten übernimmt. Also dann geht die Miete halt nicht mehr 50-50, sondern, keine Ahnung, 70-30. Wie auch immer, also muss man halt besprechen, ist eine individuelle Geschichte. So hat dann aber am Ende auch die Frau wieder die Möglichkeit, ihre eigene Altersvorsorge und ihre eigene Lebenshaltung zu besparen und muss das eben nicht reduzieren, weil sie in Elternzeit geht. Weil, also um nochmal auf den Vorder- oder auf die Hauptfrage zu kommen, meine Klientin denkt, sie geht in Elternzeit, sie hat weniger Geld, sie muss was reduzieren. Nein, sie geht in Elternzeit, aber die Familie verändert sich. Das heißt, die ganze Familienkonstellation wird anders. Und das heißt, da muss man dann auch als Familie schauen, wie das hinhauen kann. Und da kann die Verantwortung und die Erwartung nicht bei ihr liegen, was zu verändern, sondern dann ist es vielleicht auch, ja, bei der Frau bleibt es gleich und es erhöht sich. Und wenn das, wie du vorhin gesagt hast, wenn das vielleicht finanziell nicht möglich ist, reduziert vielleicht der Mann seine privaten Verträge, weil der ja weiter voll arbeitet und in die staatliche Rente einzahlt.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise, das stimmt.
Ja, also man sollte das nicht auf Frauenebene sehen oder auf der Person, die in Elternzeit geht, sondern auf Familienebene und sagen, wie kann das denn für alle gut ausgehen?
Ich habe da mal eine Frage.
Klar.
Helene, berätst du denn auch Männer, wo du die Frau vielleicht nicht mitberätst, so? Also machst du das schon transparent und klar, dass du das dir so wünschst von dem Mann, wenn es so eine Situation ergibt, wenn er sagt, ich bin gerade Vater geworden und ich wollte jetzt für meine Kinder 3 Versicherungen abschließen, fragst du dann ganz, ganz proaktiv sowas nach? Finde ich super.
Ja, also ich habe häufig den Fall, dass ich einen Elternteil berate. Also ich habe das nicht so häufig, dass ich die ganzen Familien da habe. Da ist dann, glaube ich, unser Geschäftsführer eher der dann die Familien in Summe berät. Ich habe es entweder nacheinander oder habe dann nur einen Elternteil in der Beratung. Und dann spreche ich das auf beiden Seiten schon immer aktiv an. Ist dann natürlich schwierig, weil das in der Gesamtkonstellation zu beraten natürlich deutlich einfacher ist, weil beide am Tisch sitzen und sich angucken können und sich überlegen können, wie wollen sie es machen. Wenn ich es jetzt dem Mann mitgebe, dann kann der das doof finden und erzählt seiner Frau gar nichts davon, dann hat sich am Ende nichts verändert. Oder ich gebe es der Frau mit und sie denkt, na, ich kann das bei meinem Partner so eh nicht machen, das wird der eh doof finden und spricht es nicht an, dann verpufft es leider.
Darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja darum, dass du es, also es, er kann sich dann nicht mehr in Unschuld waschen oder auch die Frau. Die Verantwortung liegt dann bei jemand anderem. Du hast, also mich interessiert einfach, wie da dein Beratungsvorgehen ist, aber das finde ich gut, dass du das machst, ja. Weiter im Text.
Ja, ich finde es halt einfach wichtig, weil wir hatten es ja auch in Folge 9, das Thema Gleichberechtigung und finanzielle Abhängigkeit in Beziehungen, auch mit Heike Ingwersen-Hermann, die uns aus ihrer Arbeit als Mediatorin und Scheidungsanwältin berichtet hat, wie solche Ungleichberechtigungen dann aufgrund finanzielle Abhängigkeiten oft gar nicht zu Trennungen führen, weil die Person sich gerne trennen würde, aber vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel hat. Oder welche Streitigkeiten es dann auch einfach geben kann, wo dann Mediation oder am Ende auch vielleicht wirklich eine Scheidung einfach die letzte Option ist, sowas zu tun. Und ja, also ich glaube, man merkt einfach, dass das so ein Stück Herzensthema ist, vielleicht weil ich selbst betroffen war und das lange nicht so gesehen habe. Mhm. Und auch dachte, ja, das Problem liegt bei mir. Und halt im Klientenkreis auch sehe, dass viele Frauen ähnlich denken und denken, ja, ich muss jetzt ja hier was verändern, mein Mann geht ja weiter voll arbeiten, für den ändert sich ja nichts. Doch, für den ändert sich genauso alles wie für die Frau. Man merkt es ihm vielleicht nicht so an, so weil erstmal geht er weiterhin jeden Morgen zur Arbeit, aber trotzdem ist da ein Kind und eine gewisse Verantwortung da und auch eine gewisse Verantwortung als Paar und als Familie, das gemeinsam zu besprechen und nicht die Verantwortung auf ein paar Schultern abzuladen.
Das Thema geht mir sehr nah. Und hast du eine Idee, wie ich, also ich persönlich bin nicht in dieser, Gott sei Dank, in diese Situation geraten, aber hast du eine Idee, wie ich jetzt mal sinnbildlich als Frau, die vielleicht in Abhängigkeit geraten ist jetzt mit meinem ersten Kind, ich habe vielleicht gerade ein Baby zu Hause, wie spreche ich das denn an? Oder schicke ich dem einfach unsere Folge am besten, wa?
Immer eine gute Idee. Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Beziehungen. Also ich bin mir sicher, es gibt Beziehungen, wo man das einfach offen ansprechen kann. Oder so aus der Erfahrung raus gibt es Väter, die sagen, habe ich noch nie so gesehen, von denen ich auch weiß, die das mitnehmen und zu Hause ansprechen. Also das ist wirklich gar nicht ein, nee, mache ich nicht und sehe ich nicht so und die Frau ist doch zu Hause, sondern die haben halt einfach noch nie drüber nachgedacht. Und bei den Frauen ist es eher die, die denken, oh, das kann ich nicht machen, so, das wird mein Mann eh ablehnen. Und da wäre mein Hinweis, probiert's einfach.
Ja, absolut.
So wie ich es meinen Schülern jetzt sagen. Nein, hast du schon, ja? Also nicht drüber gesprochen und nicht zugestimmt hat er schon. Du hast also nichts zu verlieren, das anzusprechen.
Ja.
Also das einfach mal anzusprechen und zu sagen, hier, warum liegt es bei mir? Das ist irgendwie schwierig. Meine Altersvorsorge, du weißt, es gibt ein Gender Care Gap. Du weißt, ich habe nachher weniger in der Rente. Auch da gilt die Folge. Und auch da gibt es ja genug Material auf Social Media, im Netz, an Studien, um das zu belegen. Und einfach zu sagen, hey, lass uns mal als Familie zusammensetzen. Also es geht ja auch gar nicht um ein mit dem Finger zeigen und sagen, du bist schuld für was auch immer. Sondern es geht darum zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem. So, das ist jetzt eigentlich unser Problem, was gerade aber auf meinen Schultern lastet. Und ich möchte das gerne wieder auf alle Schultern verteilen, die das irgendwie haben.
Ist vielleicht auch einfach ein gesellschaftliches oder vielleicht sogar politisches Problem, wenn man noch einen Schritt weitergehen will. Aber die Frau ist in der schwächsten Position, aber oft in der, die dann die größte Stärke beweisen muss und sich dann dahingehend groß machen und durchsetzen muss. Das ist natürlich echt ein bisschen schwierig, gerade in so einer zerbrechlichen Zeit wie dem ersten Jahr mit deinem Kind, ne? Aber umso wichtiger, dass wir das hier thematisieren.
Ja, und vielleicht kann man da, wie du sagst, auch wieder die Eltern oder Freunde mit zunehmen. Ja, also es ist eine fragile Position, es ist die marginalisierte Position, so aus einer schwächeren Position raus. Und vielleicht suche ich mir da Verbündete. Oder vielleicht erkenne ich das als Mann oder Frau bei Freunden oder Familie und spreche es von außen an und sage, hey, so, das ist aber irgendwie seltsam, wie ihr das regelt. Oder habt ihr mal darüber gesprochen? Oder einfach, ich frage einfach, ich muss dir auch da nicht mit dem Finger zeigen. Ich sage einfach, hey, wie habt ihr denn das Thema gelöst? So, und wenn da kommt hier gar nicht, dann kann man da ja mal in den Konflikt einsteigen. So, dann muss man da nicht die marginalisierte Person vorschicken und sagen, ja, du musst dich jetzt aber wieder kümmern und du musst das selbst regeln. Sondern nee, wir müssen es alle, und wie du sagst, auch als Gesellschaft regeln und ansprechen und mitmachen. Und ich glaube, auf Druck von außen passiert dann da bestimmt viel. Also wenn der Mann, der sagt, pff, das ist doch nicht mein Problem, ja, dass die Frau nicht arbeiten geht, so, es sind ja ihre Kinder. Und dann hört er das von 5, 6, 7, 8 Leuten, die sagen, hä, finde ich jetzt irgendwie nicht so okay, du musst dich doch auch um deine Frau kümmern, so ist doch auch deine Verantwortung, ist doch auch dein Kind. Dann fängt er vielleicht doch an, mal drüber nachzudenken. Und kommt aus seiner toxischen Maskulinität raus und man ist vielleicht doch wieder einmal auf Augenhöhe und kann gleichberechtigt sprechen.
Ja, ich kenne das aber auch aus gleichgeschlechtlichen Paaren, da wo keine toxische Maskulinität drin sein kann. So. Ich glaube, das hatten wir ja nun schon, aber ich glaube, das kommt wirklich mit der Position des Mächtigeren auch oft. Egal, welchem Geschlecht man den jetzt zuordnet oder der sich selbst zuordnet. Aber ja, also ganz wichtig, ja.
Ja, also um das nochmal rund zu machen, Fazit, ich würde alle Versicherungen nicht vorschnell kündigen oder stilllegen, sondern da erstmal wirklich das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin suchen und schauen, wie man finanzielle Gleichberechtigung herstellen kann. Und dann kann man das Thema Versicherung angehen. Legt man sie vielleicht kurz still, pausiert man sie, wie auch immer. Das ist dann wieder eine persönliche Geschichte, aber per se sollte man das nicht machen, weil man sagt, hey, ich habe dann ja ab dem Zeitpunkt weniger Geld, sondern es ist insgesamt eine Familiensache.
Das ist so. Und hast du auch extra Tipps für Menschen, bei denen das so nicht funktionieren kann, weil zum Beispiel der Mann gar nicht arbeiten kann? Vielleicht ist er ja schon invalide. Da gibt es ja diverse Ideen, die mir da einfallen. Oder ich bin vielleicht sogar alleinerziehend von Anfang an. Hast du da vielleicht Ideen? Aber es sind dann mehr, glaube ich, Ämter, die man besuchen kann und muss, als dass man da irgendwas an Versicherungen dreht, richtig? Oder würdest du sagen, die sollten vielleicht doch stilllegen oder so? Keine Ahnung.
Ist dann ja wieder das, was ich sagte, ist dann wieder eine persönliche Geschichte. Also wenn ich weiß, ich bin alleinerziehend und ich habe halt einfach keine zusätzliche finanzielle Unterstützung, dann ist vielleicht in vielen Fällen für den Zeitraum stilllegen die einzige und die einzig kluge Option, bevor man nachher als Mutter nur noch Nudeln mit Ketchup isst. Also das kommt dann immer sehr ganz persönlich darauf an. Wir hatten auf unser Wheel ja auch einen Kommentar, wo es hieß ja, dass die Mutter dann noch zusätzlich was wegspart. Warte, ich muss kurz überlegen, zu welchem Thema war es. Ach genau, dass der Mann keine Altersvorsorge ist und man da als Frau selbst noch was machen muss. kam der Kommentar, dass sich das viele aber so gar nicht leisten können. Also klar, wenn ich jetzt sage, so der Mann muss noch zusätzlich was machen und für sich, dann ist mir auch klar, dass viele Menschen es sich gar nicht leisten können, ihre Rentenlücke, so wie sie sie selbst sehen, vollständig zu schließen. Aber da wäre ich auch immer wieder bei dem Punkt zu sagen, ein bisschen was machen ist aber besser als gar nichts machen oder sich gar nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch da, ja, vielleicht ist es ein Stillling als Alleinerziehende. Oder wie handelt man das? Ja, welche Möglichkeiten habe ich da einfach? So, ist da jemand unterhaltspflichtig? Gibt es da vielleicht wirklich Eltern, die unterstützen können? Ja, und vielleicht nicht mit Zeit, aber indem sie sagen, hey Kind, ich sehe das und ich bin vielleicht in der Lage, dir monatlich was zu geben, dass du fürs Alter was zurücklegen kannst. So, weil dass du jetzt alleinerziehend bist, ist nicht, ich will da gar nicht von Schuld sprechen, so, aber ich will dich da einfach unterstützen und gebe dir da Geld. So, also das ist, glaube ich, immer eine sehr individuelle Geschichte, da kann ich pauschal nichts zu sagen.
Aber auch da, und im Grunde haben wir jetzt auch runtergebrochen, überall ist die Person in der machtlosesten Situation, die dann die Verantwortung tragen muss, für sich selbst natürlich und für ihr Kind. Egal, ob sie nun in einer vielleicht ungünstigen Beziehung steckt, ungünstig im finanziellen Sinne, die kann ja eine Liebesbeziehung sein, durch und durch, ne? Aber so die Schwächere einfach in der Liebesbeziehung, finanziell Schwächere oder eben alleinerziehend, ist immer die Frau, die dann sich stark und groß machen muss und also um etwas bitten muss letztlich.
Was ja, und ich glaube, da müssen wir weg als Gesellschaft. Sozusagen, das ist dein Problem, du musst es lösen, das ist es eben nicht, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist auch ein Großfamilienproblem. Also wenn meine Tochter alleinerziehend ist, dann ist das per se erstmal ihre Verantwortung, aber ich trage doch als Elternteil vielleicht auch Verantwortung. Und wie kann ich denn meine Tochter unterstützen? Vielleicht kann ich das nicht, indem ich ihr die Kinder abnehme und betreue, weil ich weit weg bin oder selbst arbeite, aber wie kann ich sie anderweitig unterstützen? Mhm. Also wie kann ich sie als Freundin unterstützen? Ja, das ist eine Freundin von mir, die ist alleinerziehend, so, die hat Schwierigkeiten. Wie kann ich da unterstützen? Also zu sagen, das ist ihr Problem, sie muss es lösen, wie du sagst, halte ich für falsch. Das ist nicht richtig. Da haben wir alle eine Verantwortung, wenn wir sowas sehen, wenn wir sowas wahrnehmen, nicht zu sagen, hey, da mische ich mich nicht ein, sondern genau da den Finger reinzulegen. Und das nicht bei der Schwächeren, bei der marginalisierten Person, sondern bei dem stärkeren Teil, der vielleicht sagt, sehe ich gerade nicht.
Also es hat mir jetzt gerade wirklich ein bisschen die Augen geöffnet, weil du hast damit ja mir jetzt, also jetzt nicht im Sinne von der Frau von meinem Mann, sondern im Sinne von wir als zum Beispiel Podcasterin, du hast mir jetzt eine Verantwortung übertragen, in die Welt mit damit offenen Augen zu gehen. Und das finde ich richtig gut, weil so rum habe ich es noch nicht betrachtet. Ich habe das immer als familieninternes Problem gesehen, aber du hast recht, ich habe ja auch eine Nachbarin. Die hat zum Beispiel auch gerade ein Baby bekommen. Ich habe Freunde, ich sehe in der Schule Mütter, die jetzt noch ein zweites bekommen, vielleicht ein drittes. Und du hast absolut recht, da muss man mit offenen Augen schauen, dass diese Frauen nicht Opfer werden von etwas, ne? Von einem ausnutzenden System.
Und oft geht es ja auch einfach durchs Fragenstellen. Also wie vielen, kann ich auch wieder nur aus Erfahrung berichten, meiner Klienten und Klientinnen ist das Thema einfach gar nicht bewusst. Da geht es gar nicht darum, dass die das für sich irgendwie toxisch entschieden haben, sondern die haben da einfach noch nie drüber gesprochen, weil das einfach kein gesellschaftlich klares Thema ist. So, das heißt, sie haben noch nie drüber nachgedacht. Und es gibt bestimmt, die meisten Paare finden bestimmt gute Lösungen. So, also ich glaube da an das Gute im Menschen und ich glaube nicht, dass alle Beziehungen so auf Stufen Dings ausgerichtet sind, sondern dass viele Menschen gerne eine Beziehung auf Augenhöhe gleichberechtigt haben möchten und das Thema einfach gar nicht sehen und dadurch einfach gar nicht drüber reden können. Aber einfach mal anzustupsen und zu sagen, hey, toll, zweites Kind, wie habt denn ihr das geregelt? So interessiert mich.
Von dem Reel, was ich jetzt erzähle, habe ich dir schon erzählt, aber für unsere Hörenden, eine ganz lustige Idee gewesen. Ich kann leider gerade nicht mehr sagen, von welchem Instagram, aber wenn ich das rausfinde, dann packe ich das in die Shownotes. Das war ein tolles Reel darüber, dass sich Frauen in der Situation oft wie ein Gold Digger, sagt man ja dazu auch. Also wie so ein jemand, der so nach Geld gräbt, so gerade auch in Trennungssituationen, ja, Goldgräber, ne? Vorkommt, wenn er dann sagen muss, aber mir steht doch auch was von deinem Geld zu. Und diese Podcasterin kehrt das dann komplett um und stellt dann am Ende eigentlich ganz klar heraus, hier ist der Mann der Goldgräber, der die Frau vollkommen ausgenutzt hat zu Hause in der Situation, sie eben als Kindermädchen, als Hausfrau, als die alles organisiert drumherum, und er konnte sein Geld machen. Ne? Das fand ich auch super spannend, das mal umzukehren. Wie gesagt, wenn ich das finde, stelle ich das rein und würde das eventuell sonst auch bei den sozialen Medien mal teilen, weil das fand ich wirklich dahingehend sehr lustig dargestellt und gut begreifbar.
Ja, das würde man andersrum ja auch nicht akzeptieren, zu sagen, hey, ich habe ein lustiges Reel gesehen, wo das auch eine Mutter kommt und so tut, als würde sie in einem Café arbeiten wollen. Und die Chefin sagt, ja, hey, du bist zu spät. Und dann, wie, die Arbeitszeit war doch 8? Nee, die Arbeitszeit ist dann, wenn die Kunden da sind. Der Kunde ist quasi das Kind. So, ja, und das sind die Aufgaben. Nee, die Aufgaben sind alles, was der Kunde verlangt. So, ja, Windeln wechseln und so. Ja, und wäre das ein normaler Job, würde den doch kein Mensch machen. So, er hat 24 Stunden Arbeitszeit. Pausen? Nee, Pausen ist nicht. So, mal auf Toilette? Nee, auch nicht.
Meistens geht's nicht, wenn der Kunde das halt nicht will. Kommt der Kunde mit, gegebenenfalls, auf deine Toilette.
Also, das fand ich auch ganz spannend, das mal so zu sehen. Weil ja, es ist eine unbezahlte Arbeit. So, es ist einfach Arbeit, die wir gesellschaftlich nicht anerkennen.
Und dann kommt ganz oft von Sprüchen von Männern, habe ich schon sehr oft gehört, ja, aber ganz ehrlich, Leute, ihr liebt das doch mit euren Kindern. Und dann denke ich so, aber du liebst doch deine Arbeit auch, darum geht's hier doch gerade gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass wir das nicht lieben. Viele lieben ihre Arbeit auch über alles. Aber es ist trotzdem anstrengend, es ist trotzdem Arbeit und es ist trotzdem auf unseren Knochen läuft das ja ab.
Ich muss mich doch auch nicht entscheiden, ob ich meine Kinder liebe, wenn ich mal was anderes machen möchte. Ich hasse das. So, ja, Frau geht wieder arbeiten, du bist eine Rabenmutter. Was? Du lässt dein Kind schon so früh allein? Bei einem Vater sagt das kein Mensch.
Ja,
da ist es eher noch so, wow, der schafft Karriere mit Kindern. Wenn eine Frau das macht, ist so, puh, die Karriere macht sie aber auf dem Rücken ihrer Kinder. Und so, also nein. Einfach nein.
Ja. Ja. Helene, ja. Also nein, aber dazu ja. Zu deinem Nein ein klares Ja. Schön.
Sehr schön.
Schön. Was für eine wichtige Folge.
Freut mich.
Danke.
Gerne. Immer gerne.
Durch uns werdet ihr ja immer dazu angehalten, die Verstärkung eures Umfelds zu werden, spätestens gleich im Abspann. Aber in dieser Folge habe ich wirklich nochmal so einen Aha-Effekt gehabt, was ich für eine gesellschaftliche Verantwortung eben für das Schwächste oder den Schwächeren habe. Und das ist mir hier nochmal richtig klar geworden und dafür auch nochmal ein dickes Dankeschön. Das war eine kleine augenöffnende, so ein Aha-Effekt halt. Ja, also perfekt. Vielen Dank, Helene.
Gerne, Anja.
Und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.